Ihr Lieben, ich möchte euch zunächst den Predigttext vorlesen aus Lukas 15, die Verse 1 bis 32, und zwar eine Zusammenstellung aus der Elberfelder Übersetzung und der Hoffnung für alle. Die beiden verlorenen Söhne. Ein Mann hatte zwei Söhne, sagte Jesus. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm: Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Endlich konnte er sein Leben in vollen Zügen genießen. Er leistete sich, was er wollte, bis er schließlich keinen Pfennig mehr besaß. Zu allem Unglück brach in dieser Zeit eine große Hungersnot aus. Es ging ihm sehr schlecht. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er froh gewesen wäre, etwas vom Schweinefutter zu bekommen. Aber selbst davon erhielt er nichts. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn bekannte: Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Bringt einen kostbaren Ring und Schuhe für ihn. Schlachtet das gemästete Kalb. Mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Und sie feierten ein großes Fest. Inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht: Was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Dein Vater hat sich darüber so gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da trat der Vater heraus zu ihm und bat: Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: So viele Jahre diene ich dir und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal so richtig hätte feiern können. Jetzt, wo dieser dein Sohn gekommen ist und dein Geld mit Huren durchgebracht hat und alles verprasst hat, gibt es gleich ein Fest und du lässt sogar das Mastkalb schlachten? Sein Vater aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist doch auch dein. Komm, wir haben allen Grund zu feiern, denn dieser, dein Bruder, war für uns tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden.
Jetzt, genau. Erstmal guten Morgen, ich möchte mich kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Anja Zielke, ich gehöre hier zu dieser Gemeinde. Ich wohne mit meiner Familie in Laudenbach und bin von Beruf Krankengymnastin. Genau, für die, die mich kennen, ist es etwas ungewohnt, dass ich hier oben stehe. Das ist das erste Mal. Ich habe alle meinen Mut zusammengenommen, um euch etwas zu berichten oder mit euch zu teilen, was mich selbst bewegt hat. Das ist etwas Bekanntes, wie ihr schon gemerkt habt. aber ich möchte das trotzdem gerne mit euch teilen. Sicher habt ihr euch gewundert, dass ich hier mit einem Koffer ankomme, aber es ist heute so in gewissermaßen ein Reisebericht, den ich gebe oder einen Auszug aus einer Reise. Und zwar war ich vor 2 Jahren mit einigen Frauen auf einer 1000-Ellen-Reise. So einigen Frauen aus der Gemeinde. Und wir hatten da bereits einen Gottesdienst dazu. Wir haben da viel berichtet, von daher möchte ich mich da jetzt ganz kurz fassen. Genau, also wie ihr euch vielleicht denken könnt, war diese Reise keine Reise im räumlichen Sinne, sondern es war eine Glaubensreise. Es war ein Kurs, bei dem der Glaube vertieft werden sollte, der sollte vom Kopf ins Herz rutschen und neue Lebendigkeit bekommen. Und er hat stattgefunden in Lorsch, im Epicenter. Soweit ich weiß, findet da jetzt auch nochmal wieder die 3. Reise schon statt. Aber der Koffer ist nicht leer, ich habe euch was mitgebracht. Genau, wenn ihr sehen könnt, ich habe euch einen Mantel mitgebracht. Den habe ich mir als Reiseandenken besorgt. Und zwar habe ich diese Reise oder dieser Kurs hat stattgefunden in der Corona-Hochphase. Also wir saßen da mit Mundschutz, mit Abstandsregeln. Man wusste nie, ob der nächste Kurs nochmal stattfinden kann. Und die ganze Lage war sehr angespannt. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen habe ich diese Zeit so empfunden, als ob uns die Reiseleiter so einen Mantel der Liebe Gottes umgelegt haben. Ein Mantel der Liebe Gottes, der wärmt und schützt in der Kälte des Alltags, in persönlichen Schwierigkeiten und in Ängsten und Problemen, die diese damalige Lage mit sich gebracht hat. Und am liebsten würde ich jetzt den Koffer aufmachen und ganz viele Mäntel hier rausholen und verteilen, dass ihr alle auch so einen Mantel umlegen könnt und dass ihr geschützt werdet und gewärmt und hüllt von der Liebe des Vaters, von der Liebe Gottes in dieser besonderen weltpolitischen Zeit, die wir gerade haben und in allem, was ihr ganz persönlich heute vielleicht so mit euch mitbringt. An Ängsten, an Sorgen und alles, was in diesem Jahr vielleicht noch auf uns zukommen wird. Ich möchte den Mantel jetzt gerade mal aufhängen. Ich habe noch einen Schal, damit es schöner aussieht. Genau, bevor ich mit dem eigentlichen Text beginne, ist mir bei der Vorbereitung ein Vers begegnet, der steht in 2. Thessalonicher 3, Vers 5 und den möchte ich euch mal vorlesen. Da steht: Der Herr richte euer Herz auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Und ich dachte, der passt sehr gut dazu. Der ruft uns auf, bildlich gesprochen, den Fokus unserer Herzenskamera auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus zu richten. Ich weiß nicht, ob wir hier begeisterte Fotografen haben, aber ihr wisst, wenn man eine gute Kamera hat, dann kann man den Fokus weit ausdrehen. Man kann bestimmte Punkte eines Gegenstands, einer Person sehr nah ranholen und sehr genau betrachten. Und wenn man das öfters tut, dann lernt man Gegenstände viel besser kennen. Ja? Wenn man eine Geranie nimmt, man zoomt sie ganz ran, da erkennt man plötzlich die verschiedensten Rottöne und Farbschattierungen. Man entdeckt Strukturen auf dieser Oberfläche. Man wird vielleicht plötzlich, wird einem klar, die Geranie, die hat feinste Härchen am Stängel. Und so lernt man einen Gegenstand sehr genau kennen. Und je öfter man etwas heranzoomt und genau beleuchtet, umso mehr verinnerlicht man das auch. Und in der Adventszeit haben wir unseren Fokus, also den Fokus unseres Herzens, auf das Warten auf Christus gerichtet. Und heute in diesem Gottesdienst möchte ich unseren Herzensfokus ausrichten auf die Liebe Gottes und dann nochmal weiter zoomen auf die Liebe des Vaters. So kurz vor letzte Woche habe ich in so einem Andachtsheft geblättert und da ist mir ein Satz ins Auge gesprungen. Da stand: Gott ist nicht dein Vater. Und da wurde beschrieben, wie in einem Gottesdienst ein Pastor am Anfang der Predigt gesagt hat: Gott ist nicht dein Vater. Und ihr könnt euch vorstellen, wie irritiert die Gemeinde war, als sie das hörte. Aber im Laufe der Predigt wurde klar, was der Pastor meinte. Er meinte, Gott ist nicht wie dein leiblicher Vater, aber er ist dein himmlischer Vater. Unsere leiblichen Väter erleben oder haben wir vielleicht erlebt mit Schwächen und Stärken, wenn sie denn anwesend waren. Ja, nicht jeder hat seinen Vater wirklich so erlebt in der Kindheit, aber unser himmlischer Vater, er ist anwesend, er ist liebend und er ist ein perfekter Vater. Jetzt möchte ich zum eigentlichen Text kommen. Wir haben ja eben das Gleichnis gehört, die Nani hat es vorgelesen, die verlorenen Söhne. Und heute möchte ich einfach mal einen ganz anderen Titel über dieses Gleichnis setzen, und zwar der liebende Vater. Der liebende Vater. Jesus erzählt dieses Gleichnis, umgeben von Zollbeamten und anderen Menschen, die in der damaligen Zeit als verrufen galten. Und umgeben von Pharisäern, die zur religiösen Oberschicht gehörten, und anderen Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, der den Vater ganz genau kannte, erzählte dieses Gleichnis. Er, der gekommen war, um eine Brücke zwischen Gott und den Menschen zu schlagen. Er selbst, der im Vaterhaus gewohnt hat, wollte, dass seine Zuhörer begreifen, wie der Vater ist. Wie sein Wesen ist, wie er fühlt, wie er handelt, wie sein Charakter ist. Der Text beginnt, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere verlangt sein Erbteil vom Vater, verkauft alles und zieht mit dem Erlös in ein fernes Land. Für Eltern ist es eine aufregende Zeit, wenn Erwachsene, Söhne und Töchter auf eine weite Reise gehen, die vielleicht unsicher ist, oder für längere Zeit ins Ausland gehen, weil sie dort studieren oder einen Beruf ergreifen. Wir selbst sind dann noch Anfänger. Unser Sohn, der Pascal, der war für ein Jahr zu seinem FSJ in Sinsheim. Aber das war überschaubar. Wir haben schwer gehofft, dass er danach wieder zurückkommt. Und so war es dann auch. Aber ich kenne andere Eltern, die mussten ihre Kinder in weite Ferne ziehen lassen. Und die wussten, dass sie wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen werden. Und ich denke, das kann unglaublich hart sein. Aber in diesen Fällen, die ich kenne, war es so, dass sie im guten Miteinander auseinandergegangen sind. Dass es klar war, man würde die Beziehung versuchen aufrechtzuerhalten. Über die Medien, die es geht, man würde sich besuchen, man schätzte einander. Aber hier im Gleichnis kommt noch ein ganz anderer Aspekt hinzu. Das Gleichnis spielt in einer Kultur der Würde und der Ehre. Man hatte viel Respekt vor den Eltern. Wenn ein Sohn das Erbe verlangte, dann war es so viel, wie wenn er sagen würde, ich wünschte, mein Vater wäre tot. Und ihr könnt euch vorstellen, was für ein Schmerz, was für eine Enttäuschung, was für eine Schande für den Vater. Und wenn ein Sohn diesen Schritt vollzog, dann bedeutete das auch viel für die Dorfgemeinschaft. Das war ja auch sehr eng und wichtig in der damaligen Zeit. Und es gab eine Sitte, die hieß Kesatza, was so viel bedeutet wie abschneiden. Und dann kam die Dorfgemeinschaft zu dem Sohn mit einem Krug und den zerwarf sie vor den Füßen des Sohnes. Und es heißt so viel wie die Dorfgemeinschaft ist zerbrochen. Er ist von der Dorfgemeinschaft abgeschnitten. Und das war ein hohes Gut, die Dorfgemeinschaft. Der Sohn zieht fort, weit fort in ein fernes Land, entzieht sich dem Einfluss des Vaters. Er genießt seine Freiheit, seine Unabhängigkeit, sucht sein Glück, er lebt in Saus und Braus, verprasst sein Geld und presst so alles aus dem Leben raus, was er rausholen kann. Man hat das Gefühl, er lebt für den Moment und als ob es kein Leben danach mehr gäbe. Doch das Blatt wendet sich. Das Geld ist verbraucht, die Freunde sind weg, eine große Hungersnot kommt über das Land. Und das sind kurze Sätze, aber man kann sich vorstellen, wie viel Enttäuschung, wie viel Ernüchterung in diesen Sätzen steckt. Es ging ihm sehr schlecht. Der Mr. Peaks hat es ja sehr gut vorgespielt. Schließlich landet er bei den Schweinen und sein Hunger ist so groß, dass er am liebsten das Schweinefutter gegessen hätte. Ich habe mich da jetzt nicht weiter mit beschäftigt oder erkundigt, aber Schweine waren ja im Judentum unreine Tiere. Und ich glaube, dieser Ort bei den Schweinen, ich glaube, das war ein Ort, wo kein jüdischer Mann landen wollte. Das war der Tiefpunkt seines Lebens. Er hat alles verloren. Geld, Familie, Sicherheit, Identität, Würde und Zugehörigkeit. Und der Leidensdruck, der bringt ihn schließlich dazu, zur Besinnung zu kommen. Selbst die Tagelöhner seines Vaters haben genug zu essen. Er überwindet Scham und Stolz. Und auch das Motto vielleicht, das kriege ich schon selber hin, merkt er, das ist längst unrealistisch. Und er sucht nach einer Strategie, die ihm den Weg zurück ins Vaterhaus ebnet. Dabei spielt bestimmt die Frage eine Rolle, wie kann ich meinem Vater wieder unter die Augen treten, dem ich solch eine Schande zugemutet habe, den ich so unendlich enttäuscht habe. Eine andere Frage war vielleicht, wie kann ich es Kesatza entgehen? Was mache ich, wenn ich in das Dorf zurückkomme und die Dorfbewohner mir entgegentreten? Und dann entwickelt er eine Strategie. Ich lese euch mal vor in Lukas 15, 18 und 19. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, hier bin ich. Ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als dein Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Und dann kommt Vers 20. Der Sohn macht sich auf. Der Sohn macht sich auf. Ihr Lieben, ich glaube, dieser kurze Satz ist der eigentliche Wendepunkt in der Geschichte. Das Aufstehen und Losgehen ist die entscheidende Wende. Er macht sich auf, um zu seinem Vater zu gehen. Er nimmt alle Energie, allen Mut, alle Kraft zusammen und setzt sich in Bewegung. Und was geschieht? Ich weiß, ihr wisst alle, was geschieht. Ihr kennt die Geschichte, ihr habt sie zum Teil schon 100 Mal gehört. Aber ich möchte, dass wir uns mal kurz vorstellen, wir wüssten nicht, wie das Ende ist. Ich glaube, dann wäre das jetzt ein unglaublich spannender Moment. Es gibt so viele Möglichkeiten, ihr könnt euch ausmalen, was hätte passieren können. Und in einem, ich habe meinen Sohn, der Pascal, der kennt sich mit Filmen sehr gut aus, mit Aufbau und Kamera und allem Möglichen. Ich habe ihn gefragt, was würde denn jetzt im Film passieren, wenn man das darstellen würde? Wie würde man zeigen, dass die Spannung steigt? Ich habe gesagt, würde die Musik lauter werden oder so? Er meinte, ja, das kann man nicht so sagen, vielleicht schwelende Trommeln, aber er denkt, es würde so dargestellt werden, dass man diesen Weg nach Hause sehr lange ausdehnen würde. Man würde da so eine Spannung aufbauen. Der Sohn würde vielleicht Menschen begegnen, die ihm sagen, Junge, geh zurück, es hat keinen Wert, der Vater, der nimmt dich nie im Leben an. Oder er würde vielleicht Abbiegungen auf dem Weg finden, wo er denkt, vielleicht soll ich doch zurückgehen. Auf jeden Fall würden vielleicht Zweifel auftreten. Aber jetzt wechseln wir die Szene. Wir verlassen den Schweinestall, den Weg und wir sind beim Vater. Wir sind im Vaterhaus. Dieser sah ihn schon von Weitem. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass der Vater ihn von Weitem kommen sieht. Ich kann mir vorstellen, wie der Vater jeden Tag, also immer wieder auf eine Anhöhe auf seinem Grundstück läuft und Ausschau hält nach seinem verlorenen Sohn, ob er ihn irgendwo in der Ferne entdeckt. Oder wie er morgens, gleich nach dem Aufstehen, mit ungeputzten Zähnen, verstruppelten Haaren hochgelaufen ist auf die Dachterrasse und Ausschau gehalten hat nach seinem verlorenen Sohn, ob er ihn irgendwo weit hinten am Horizont entdeckt. Der Vater sucht den Horizont nach seinem Sohn ab, täglich, immer wieder neu, mit Sehnsucht im Herzen. Der Vater sieht ihn von Weitem. Der Vater ist überwältigt von Mitleid und läuft seinem dreckigen, heruntergekommenen Sohn entgegen, fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Das Wort, das hier für Laufen verwendet wird, das habe ich in Lorsch gelernt, sowie auch andere Punkte, die ich hier erwähne, ist das Wort für Wettläufer, das für Wettläufer gebraucht wird. In dieser Kultur der Würde und der Ehre war das ein absolutes No-Go, dass ein Mann rannte. Ein Mann schritt würdevoll. Er entblößte nicht seine Knöchel, geschweige denn seine Knie. Aber der Vater nimmt das in Kauf. Er nimmt es in Kauf, ein Gespött für die Dorfgemeinschaft zu werden. Er macht einen Wettlauf, um Kesatza zu verhindern. Er will seinen Sohn vor der Dorfgemeinschaft erreichen. Er will seinem Sohn die Schande ersparen. Aber wir wissen natürlich, dass das nicht der Hauptgrund ist, warum der Vater läuft. Nein, der Vater, er läuft aus Liebe. Der Vater läuft aus Liebe. Der Sohn, der kommt erst gar nicht dazu, dem Vater zu sagen, er landet direkt in den Armen des Vaters. Und dort begegnet ihm absolute Liebe und Barmherzigkeit, offene Arme, ein liebender Blick, ein überfließendes Herz, Annahme und Vergebung. Der Vater verlässt das Vaterhaus. Er nimmt die Schande auf sich, um den Sohn vor Schande zu bewahren. Was für ein schönes Bild. Jesus verlässt das Vaterhaus. Er nimmt die Schande am Kreuz auf sich, um uns die Schande zu ersparen. Ihr Lieben, ich finde das unglaublich bewegend, diese Vorstellung. Der Vater im Himmel sucht jeden Tag, Stunde für Stunde, den Horizont nach uns, seinen geliebten Söhnen und Töchtern ab. Er sehnt sich danach, uns am Horizont zu entdecken und neu oder erstmals in Gemeinschaft mit uns zu treten. Was müssen wir tun? Wir entwickeln doch auch gerne Strategien, also ich zumindest. Vielleicht Ausreden, vielleicht Gutes tun. Jeder hat da was anderes, wie er sich beliebt macht. Der eine denkt sich Geschenke aus. Aber wir müssen uns nur aufmachen. Vielleicht auch immer wieder neu. Vater, hier bin ich. Und dort begegnet uns absolute Liebe. Offene Arme, ein liebender Blick, ein vor Liebe überfließendes Herz, Annahme und Vergebung. Der Vater zögert nicht. Sofort lässt er das Gewand bringen, das dem Sohn seine Würde zurückverleiht. Er bekommt einen Ring an den Finger gesteckt, die ihm die Autorität gibt, die Geschäfte des Vaters zu führen. Und Schuhe an die Füße, die nur Söhne tragen. Die Knechte tragen keine Schuhe. Ein großes Fest wird gefeiert. Mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt hat er zurückgefunden. Ihr Lieben, das war jetzt der erste Teil und ich möchte aber, dass wir noch ganz kurz in diesem Bild bleiben. Ich denke, das steht uns jetzt noch so lebendig vor Augen. Ich bin ja von Beruf Physiotherapeutin und dann macht man oft so Körperwahrnehmungsschulungen oder Geschichten, um einfach Menschen zu helfen, ihren Körper besser kennenzulernen, körpereigene Signale wahrzunehmen. Und ich möchte, dass wir jetzt versuchen, in diesem Bild zu bleiben und mal kurz in dieses Bild hineinzuschlüpfen und zu gucken, ob es da einen Punkt gibt, an dem ich in das Bild passe. Vielleicht so eine Art Standortsbestimmung. Und ich möchte jetzt einfach noch mal diese Stationen, so ein paar Stationen nennen, da gibt es bestimmt viel mehr. Ich gebe euch da eine ganz kurze Zeit, ihr könnt die Augen zumachen oder auch auflassen, überlegen, wo euer Platz in diesem Bild wäre. Also Stationen wären zum Beispiel, er ist dem Vaterhaus überdrüssig. Er genießt sein Leben in vollen Zügen, in der Ferne vom Vater. Oder er wünscht sich die Unabhängigkeit vom Vater. Er ist am Tiefpunkt bei den Schweinen. Er schmiedet eine Strategie. Er macht sich auf, vielleicht mit Zweifel im Herzen, in den Armen des Vaters oder auf der Party. Gut, einen ganz kleinen Moment. Können wir einfach ruhig sein, nachdenken. Ja, vielleicht könnt ihr das, was ihr gefunden habt, wenn euch was bewusst geworden ist, mitnehmen in diesen Tag, in diese Woche. Vielleicht möchtet ihr auch mit jemandem drüber reden. Ihr könnt auch gerne später hier jemanden finden, bestimmt hier vorne oder Leute, die ihr kennt. Genau, nehmt es mit und arbeitet weiter daran. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte zu dem älteren, daheimgebliebenen Sohn sagen. Der ältere Sohn, er kann sich nicht über die Heimkehr seines Bruders freuen. Zu empört ist er, dass der Vater ein großes Fest für diesen Bruder feiert, der das ganze Geld verprasst hat und er selbst jahrelang ohne besondere Beachtung und Feiern im Hause des Vaters lebt. Wütend bleibt er vor dem Haus stehen und möchte nicht eintreten. Und über diesen zweiten Teil des Textes möchte ich die Überschrift setzen: Alles, was mein ist, ist dein. Diesen Satz, alles, was mein ist dein, sagt der Vater im Gleichnis zu dem älteren, daheimgebliebenen Sohn, der für ihn pflichtbewusst gearbeitet hat, aber dessen Herz sich vom Herz des Vaters entfernt hat. Der dem Vater zwar körperlich nahe war, aber dessen Liebe zum Vater eine untergeordnete Rolle spielt. Der als zukünftiger Erbe gelernt hat, die Geschäfte im Hause des Vaters verantwortungsbewusst zu führen, aber nicht mehr wahrnimmt, dass die Herzenskultur des Vaters nicht mehr in seinem Herzen lebt. Sonst wäre sein Herz nämlich übergeflossen vor Liebe und Erbarmen bei der Rückkehr seines verlorenen Bruders. Der ältere Sohn, der immer im Haus des Vaters war, der das Gewand trägt, das ihm Würde verleiht, und an seinem Finger steckt ein Ring des Vaters, der ihm Autorität und Macht verleiht. Und an den Füßen trägt er Schuhe, die nur Söhne tragen. Aber ganz tief in seinem Herzen lebt er wie ein Knecht im Hause seines Vaters. Der Vater tritt heraus zu ihm. Er läuft nicht nur seinem jüngeren Sohn entgegen, nein, er macht sich auch auf zu seinem älteren Sohn, nachdem sein Herz sich ausstreckt und spricht zu ihm: Alles, was mein ist, ist dein.